Ich habe euch ja vergangene Woche von unserer Waschmaschine erzählt, die wie die Deutsche Bahn am Ende immer länger braucht, als die Anzeige auf der Waschmaschine es am Schluss verspricht. Aber ich habe inzwischen festgestellt, das hat auch was. Ihr müsst mal zum Beginn des Waschgangs euer Handy nehmen und auf die Waschmaschine legen. Und wenn der, wie auch immer, lange Waschgang dann zu Ende ist, nehmt ihr das Handy und guckt drauf, was euch die Schrittzähler-App sagt. Wow, sage ich euch. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben heute 25.000 Schritte geschafft. Hat was, denke ich mir. Aber auch sonst sind Schrittzähler ja schon eine nette Erfindung. Stark an denen auch, die urteilen einfach nicht. Also für so einen Schrittzähler ist einfach jeder Schritt, den ich tue, gleich wertvoll. Egal, ob er ins Fitnessstudio führt oder zur nächsten Tafel Schokolade. Wobei ich auch Menschen kenne, die Schrittzähler ja für völlig übertrieben halten. So nach dem Motto, was will ich mit einem Schrittzähler? Bei mir tut es einen Bewegungsmelder. Will sagen, wenn wir ein Ziel haben, dann genügt es nicht, sich halt mal so etwas zu bewegen oder gar das Handy noch auf die Waschmaschine zu legen. Es reicht auch nicht nur, Schritte zu gehen. Wer ein Ziel erreichen will, dessen Schritte müssen auch zielführend sein. Also nach dem Motto, 7 Schritte zu meiner Traumfigur. Also ich kann es euch einfach so sagen, es hat nicht gereicht, dass ich nur einfach so 7 Schritte gegangen bin. Das Ganze gilt auch geistlich. Wenn wir jetzt in die Adventszeit hineingehen, dann kann ich auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann kann ich die Wohnung stimmungsvoll dekorieren oder darauf hoffen, dass meine Frau oder es genießen, dass meine Frau sich so stimmungsvoll dekoriert. Ich kann die weltbesten Plätzchen genießen, aber den König der Herrlichkeit, den Retter, den allmächtigen Herrn, ich werde ihn nur finden, wenn ich mich aufmache und Schritte ins Heiligtum gehen. Gut, wenn uns all das, die Deko und die Atmosphäre und vieles mehr dabei helfen, aber es braucht diese Schritte ins Heiligtum. An jenen Ort, wohin der König der Herrlichkeit einziehen will, gegenwärtig sein und es ausfüllen. Wer dem König der Herrlichkeit begegnen und ihn erleben will in seiner Macht, der muss sich aufmachen ins Heiligtum. Den Weg dorthin zeigen uns die Psalmen. Der ganze Psalter ist ja ein Gebetsweg. Von den Klageliedern im ersten Teil des Psalters, die dort überwiegen, bis hin zum universalen Lobpreis am Psalterschluss. Und wie der Psalter ein Gebetsweg ist, so ist auch der heutige Predigttext, Psalm 24, ein Gebetsweg. Im Psalter finden wir verschiedene, man nennt das Psalmgattungen. Also es gibt sogenannte Klagelieder, es gibt Loblieder, es gibt Zionspsalmen, die dass Gott Wohnung auf dem Zion nimmt, besingen. Es gibt Schöpfungspsalmen, es gibt Geschichtspsalmen, es gibt Königspsalmen und manche andere mehr. Psalm 24 gehört zur Gruppe der sogenannten Wallfahrtspsalmen. Die Wallfahrtspsalmen, sie wurden gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, auf den Tempel, ins Heiligtum, um sich innerlich vorzubereiten, Gott zu begegnen. Seit der Tempelzerstörung aber durch die Babylonier, bis heute sind diese Psalmen zu Wegbegleitern geworden, um sich betend aufzumachen und ganz konkrete Schritte in jenes Heiligtum der Gegenwart Gottes zu gehen. Wenn du dich in der Adventszeit also nicht nur mit Schritten auf den Weihnachtsmarkt zufrieden geben willst oder vermeiden willst, dass nach Plätzchen Nummer 100 und der Weihnachtsgans selbst der Bewegungsmelder nicht mehr anschlägt, dann lass dich von Psalm 24 ins Heiligtum leiten, in das Heiligtum des Königs der Herrlichkeit. Ich lese uns aus der Neu-Genfener Übersetzung, also moderne Übersetzung, den 24. Psalm, bewusst auch im Kontrast zu Luther, den wir vorher den Schluss gebetet haben und eher im Ohr haben. Psalm 24 von David, ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf den Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Das wünschen wir uns, doch Gott zu begegnen, ihn in seiner Größe und Herrlichkeit zu erleben, in seinem Heiligtum, also in seiner Gegenwart, zur Ruhe zu kommen und sicher und geborgen zu wissen und seine Führung und Fürsorge zu erleben und seinen Segen zu genießen. Und jetzt fragt uns Psalm 24, wer darf hinaufgehen zum Berg des Herrn und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Machen wir uns also mit Psalm 24 auf den Weg und entdecken, wie er uns 7 Schritte ins Heiligtum führen will. Hinauf, ein erster Orientierungspunkt ist der Ort, den Psalm 24 nennt. Der Berg Zion, der Gottesberg in Jerusalem, wo der Tempel sich befindet. Auf einem Berg liegt dieser Ort, wir müssen hinaufgehen. Hinaufgehen genauso wie umgekehrt Gott dafür herunterkommen muss. Und damit sind wir schon beim ersten Schritt ins Heiligtum. 7 Schritte ins Heiligtum, ein erster Schritt. Du kannst nicht groß genug von Gott denken. Du kannst nicht groß genug von Gott denken. Dass Gottes Heiligtum auf einem Berg steht, im Berg Zion, hat eine ganze Reihe von theologisch-geistlichen Aspekten. Eine symbolische Bedeutung will ich herausgreifen, die nicht nur in Israel, sondern auch in den umliegenden Religionen des Alten Orients klar profiliert war und sich auch quer durch das Alte Testament zieht. Im Heiligtum, auf dem Berg, verbinden sich Himmel und Erde. Im auf dem Berg liegenden Heiligtum verbinden sich Himmel und Erde. Kommen Himmel und Erde zusammen. Und beide machen sich deshalb auch auf. Der Mensch, indem er hinaufsteigt, und Gott, indem er sich erniedrigt. Und entsprechend kann der Prophet Jesaja, als er von Gott in sein Prophetenamt berufen wird, nur staunen. Zitat Jesaja 6: Ich sah den Herrn auf einem hochaufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim, also Engelwesen, standen dienend vor ihm. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Und jetzt wird klar: Wenn schon der Saum seines Gewandes die ganze Tempelhalle ausfüllt, dann braucht es diesen Ruf, den wir vorhin miteinander gerufen haben von Psalm 24. Und ihr habt es gemerkt im Vorlesen, Luther-Übersetzung macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wörtlich werden die Tore selber angesprochen. Braucht es diesen Ruf, wenn schon allein der Saum des Gewandes die Tempelhalle füllt? Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten. Weshalb? Ja, weil der kommt, so groß ist, dass eben allein schon sein Saum den ganzen Tempel ausfüllt. Der erste Schritt also ins Heiligtum: Du kannst nicht groß genug von Gott denken. Du kannst nicht groß genug von Gott denken, auch und gerade deshalb, weil er umgekehrt dazu bereit ist, sich so klein zu machen und Mensch zu werden für dich und für mich und für diese Welt. Der zweite Schritt ins Heiligtum: Weißt du, wem du im Heiligtum begegnest? Wer ist dieser Gott? Zu wem machen wir uns auf, wenn wir Gott suchen, wenn wir zu ihm beten, unsere Hoffnung auf ihn setzen, ihn erleben wollen? Zu keinem Geringeren als dem Schöpfer und Erhalter dieser Welt und auch zu dem, dem sie deshalb mit all dem, was auf ihr ist, gehört. Wie eine Überschrift steht das über diesem Psalm: Bildlich dem Wegbegleiter ins Heiligtum. Er malt uns zum Beginn jenen Gott vor Augen. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Der zweite Schritt ins Heiligtum, für Psalm 24 die Frage: Weißt du, wem du hier begegnest? David malt ihn uns vor Augen als den, der das Chaos in seine Schranken weist. In der Bibel wird das Chaos häufig durch Metaphern wie Meer, Wasser dargestellt. Also nicht immer, wenn vom Meer die Rede ist, aber häufig steht es sinnbildlich für das Chaos in dieser Welt und in unserem Leben. Und hier wird uns Gott vor Augen gemalt als den, der auf den Wassern, auf dem Meer Kosmos schafft. All das Chaos, das dich unterkriegen will, was dir den Boden unter den Füßen entziehen will oder bedrohlich über dich hereingebrochen ist, Gott nimmt ihm die Macht. Es hat nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort hat der, der spricht: Es werde und es ward. Der Kosmos wieder das Chaos gesetzt hat und hier Psalm 24 uns als der vor Augen gemalt wird, der diese Welt wieder das Chaos erhält, wieder das Chaos in dieser Welt und auch in deinem, meinem kleinen oder großen Leben, großen Kosmos, auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern Bestand gegeben. Im Heiligtum findest du den, der das, was du von dir aus nicht unter die Füße kriegst, unter deine Füße bringen will, um dir ganz neu Halt zu geben, bei sich einen Halt, der ewig trägt. Machen wir den nächsten Schritt, dann kommen wir zur Frage des Psalms: Wer denn überhaupt hinaufgehen darf ins Heiligtum? Vers 4. Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind. Und ich denke mir beim Lesen und Beten und als evangelischer Christ, glaube ich, geht es jedem von uns so: Ich dachte, ich gehe ins Heiligtum, damit mein Herz und meine Hände frei von Schuld werden. So kann ich ja Gott nie unter die Augen treten. Wer ist denn dazu in der Lage, mit reinem Herz und Händen ins Heiligtum zu kommen? Und dann geschieht das Wunder. Genau deshalb lässt Gott es zu. Genau deshalb lässt Gott es zu. Und ich ergänze bei all unseren Fragen: Warum lässt Gott das zu? Hier vielleicht auch eine Wegweisung. Dann geschieht das Wunder: Genau deshalb lässt Gott es zu, dass die Babyloner im Jahr 587 vor Christus den Tempel eben machen, Jerusalem erobern, großes Leid über die Stadt bringen, den Tempel zerstören und im Jahr 70 nach Christus die Römer den Tempel endgültig erledigen und es seither keinen mehr gibt. Darum lässt Gott das zu, weil Steine kein Ort echter Gottesbegegnung sein können. Für Israel nicht und für uns Heiden doch schon gar nicht. Und in den kommenden Wochen feiern wir, dass uns Jesus Christus zum Tempel und zum Heiligtum geworden ist, dort, wo alle Steine dieser Welt an ihre Grenzen kommen. Jesus Christus zum Tempel geworden, so hat er es den Priestern damals schon in Johannes 2 angekündigt. Reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und Johannes kommentiert, Jesus hatte aber mit dem Tempel seinen Leib gemeint. Der 3. Schritt ins Heiligtum ist die Erinnerung vor Gott. Braucht es ein Herz und Hände frei von Schuld? Das ist so und das wird immer so bleiben, weil Gott rein ist und heilig und vollkommen. Aber genau dafür ist Jesus Mensch geworden und am Kreuz gestorben und im Bild, das er hier gebraucht, am 3. Tag von den Toten auferstanden, damit all das Elend dieser Welt nicht mehr das letzte Wort hat und auch unsere Schuld nicht mehr das letzte Wort hat, sondern wir in Gottes Gegenwart hineintreten können durch die Gnade von Jesus Christus und seine Gnade und Gegenwart genießen. Also, so führt uns der Weg ins Heiligtum vom Staunen über Gottes Größe, Psalmüberschrift, zu Jesus Christus oder eben dem 3. Schritt, 7 Schritte ins Heiligtum. Lass Jesus dein Herz innen und die Hände außen reinigen. Ein 4. Schritt. Im Heiligtum braucht es offene Hände. Im Hebräischen gibt es für Hand oder Hände 2 verschiedene Begriffe. Der eine, Yad, heißt so viel wie Hand, ganz schlicht, gibt auch den 2. Begriff Kaf, heißt so viel wie Handfläche oder auch offene Hand. Und ihr ahnt, welcher der beiden Begriffe Psalm 24 verwendet, den der offenen Hand. Im Heiligtum die Hand zu verschließen, ist ein Widerspruch in sich. Wenn ich nicht das Beste verpassen will in der Gegenwart Gottes, dann werde ich im Heiligtum, ich gucke mal kurz rum, wie ihr da sitzt, doch hoffentlich alle, genau mal nicht so, ja, also so sitzt man nicht im Heiligtum, das funktioniert nicht. So mal zurückgelehnt und mal gucken, was passiert, ja und so. Es ist definitiv nicht die Haltung. Und Handy in den Hosentaschen, sicher auch, zum Warme heute natürlich, ist ausnahmsweise erlaubt. Die Hände, bei Traugesprächen ist auch immer ein Thema, im Blick auch dann auf die Feier und die mitfeiern. Doch bitte nicht an den Fotoapparaten. Wie wollt ihr festhalten, was Gott euch an Segen schenken will? Die Hände müssen offen sein im Heiligtum. Offene Hände, darum geht's im Heiligtum, dass wir ihm die Hände hinhalten. Reinig sie, heilig sie, füll du sie, Jesus. Deshalb die einzig richtige Haltung im Heiligtum. Wenn uns Gott begegnen will, kann man nur die Hände ausstrecken, offen. 7 Schritte ins Heiligtum, ein 5. Schritt. Kehre deine Seele ab vom Nichtigen. Das ist Psalm 24 wichtig. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und jetzt hier wörtlich übersetzt, der seine Seele nicht auf Nichtiges richtet. Psalm 24 fragt uns danach, woran hängt deine Seele, woran hängt dein Herz, woran hängt dein Leben, worauf hast du dein Leben aufgebaut? Und was hat Bestand und was hat keinen Bestand? Wessen Seele auch voll ist von Nichtigem, also was keinen Bestand hat, der hat auch keine Zeit und keinen Raum für Gott und für das, was er dir schenken möchte und für das, was er mit dir vorhat. Schlimmer noch, woran unsere Seele hängt, das ist unser Gott, weshalb die moderne Übersetzung hier schon recht hat, wie sie überträgt. Wenn sie eben mahnt, keine Götzen anzubeten, es führt an Gott vorbei. Muss als solches die einzelnen Dinge, woran wir hängen, müssen überhaupt nicht schlimm sein. Im Gegenteil, das können lauter tolle Sachen sein, auf die wir unser Leben auch positiv aufbauen oder aufbauen wollen. Die Frage ist, woran hängt unser Herz, woran hängt unsere Seele, woran hängt unser Leben? An Gott oder an all dem, was in dieser Welt zerbröselt? Hauptsache gesund. Nein! Ich will natürlich auch nicht krank sein. aber will es üben zu sagen, meine Seele soll nicht an einem gesunden Körper hängen. Sonst ist absehbar, dass sie verzweifelt. Meine Seele soll an Gott hängen und das ist mein Gebet, wenn es Gott einmal zulassen sollte, ihn dann auch mit meinem Körper zu ehren, wenn er an seine Grenzen kommt. Da braucht es die Gegenwart im Heiligtum. Allein schaffen wir es nicht, aber genau das will er uns schenken. Anstatt seine Seele an Nichtiges zu hängen, ermutigt uns Psalm 24 zu einem sechsten Schritt. Und so könnten wir es zusammenfassen. Positiv, frage nach Gott. Such seine Nähe, tritt vor sein Angesicht. Das sind die drei Stichworte, die der Psalm hier verwendet. Frage nach Gott, such seine Nähe, tritt vor sein Angesicht. Oder mit der Ermutigung eines anderen Psalms, Psalm 42. Was bist du so bedrückt, meine Seele? Warum bist du so aufgewühlt? Halte doch Ausschau nach Gott. Denn bald werde ich ihm wieder danken. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, ist mir schon geholfen. Die Frage der Perspektive. Worauf schaue ich? Vielleicht ändert sich die äußerliche Situation nicht gleich und manchmal auch nicht so, wie wir es erhoffen. Aber Gottes Angesicht zu sehen, das ist das Einzige, was über den Tod hinaus durchträgt, ewig. Sein Angesicht sehen wir auch in der Ewigkeit noch. Und um dieses zu sehen, ist gut, heute schon den Blick auf ihn zu richten, denn hier allein ist Leben, Hilfe, Heil und Shalom. Und in diesem Vertrauen passiert dann auch etwas Überraschendes. Wir haben ja entdeckt vorhin, zunächst ist der Tempel platziert auf dem Berg Zion in Jerusalem. Das Heiligtum Gottes auf dem Tempelberg, bis Jesus kommt. Und er für uns zum Tempel und zum Heiligtum wird, indem wir Gott begegnen dürfen durch Jesus. Und auf einmal geschieht das Wunder, dass im Glauben an Jesus Christus wir selber zu Gottes Heiligtum und Tempel werden. Du bist Gottes Heiligtum, sein Tempel, in dem er Wohnung nehmen will, durch dich anderen begegnen, wie indem der König der Herrlichkeit bei dir einziehen will. Sieben Schritte ins Heiligtum. Der siebte, lade den König der Herrlichkeit ein, bei dir einzuziehen. In der vergangenen Woche habe ich diese Schritte auf ganz eigene Weise selber durchbuchstabiert. Ich musste am Mittwoch kurzfristig am Auge gelasert werden, was nicht so geklappt hat, wie der Arzt es gern gehabt hätte. Was er am Ende mit den Worten kommentierte, das ist jetzt scheiße gelaufen. Mit dem Laser in meinem Auge und mit diesem Satz im Ohr, ihr ahnt, was ich in dem Moment empfunden habe. Es stand dann im Raum, das Ding abzubrechen, als er dann sagte, jetzt geben wir dem Auge nochmals eine halbe Stunde, dass sich die Pupille weitet, dann schaffen wir's. Mitten in dieser Unruhe, mit der ich dann da diese halbe Stunde verbringe, legt mir Jesus diesen Psalm ins Herz hinein. Und ich fange an zu beten und mit meinen Pupillen zu reden. Tut euch auf, ihr Pupillen! Gebt den Weg frei, ihr Augen! Dass der König der Herrlichkeit einziehe. Und er ist eingezogen, der König der Herrlichkeit, der Arzt konnte zu Ende lasern, morgen ist Kontrolle und ich bin völlig zuversichtlich, Psalm 24, Vers 5, er wird Segen empfangen vom Herrn, Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Psalm 24, ich möchte euch ermutigen, so wie David hier die Tore anspricht, sich zu öffnen. Jeder von uns hat in dieser Welt Tore, die zu klein sind, die wir klein halten, wo wir Gott raushalten, nicht sehen wollen, können. Ihr Tore, tut euch auf, ihr Türen in der Welt, hoch mit euch. Der König der Herrlichkeit soll einziehen in mein Leben. Ich will diesen Segen, Rettung und Treue empfangen. Wohlgemerkt, Segen, Rettung und Treue heißen nicht Gesundheit. Aber die Gewissheit, Gott macht's gut. Und das glaube ich für mich und ist auch jeden Morgen für unsere Gemeinde und für euch mein Gebet. Darum bitte ich, ja wirklich jeden Morgen für euch, dass der König der Herrlichkeit einzieht, erfüllt, segnet, rettet, seine Treue erweist. Denn so will er kommen, als der König der Herrlichkeit. Amen.